Arbeitslust oder Frust? Darum geht es in der heutigen Podcast-Folge, zu der ich euch ganz herzlich willkommen heiße. Ich bin heute sehr gespannt auf das Gespräch, denn ich habe einen Podcast-Kollegen eingeladen, der normalerweise als Host, so wie ich jetzt gerade als Moderator, seine Gäste in seinem Podcast begrüßt. Sein Format heißt Rebellisch Gesund. Sehr bekannter, sehr guter Podcast, eine Empfehlung an dieser Stelle, herausgegeben von seiner eigenen Agentur, von den Detox Rebels. Und er selbst ist der Gründer dieser Agentur und befasst sich seit sehr, sehr vielen Jahren sowohl mit der körperlichen als auch mit der mentalen Gesundheit von Menschen, von Mitarbeitern in Unternehmen und hat da sehr, sehr viele spannende Projekte mit großen Unternehmen schon realisiert, um, das ist so das übergeordnete Ziel, bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen und die Zusammenarbeit, glaube ich, kann man sagen, so insgesamt positiver zu gestalten. So, und seine Idee orientiert sich an einer einfachen Rechnung, habe ich nachgelesen, und zwar individuelle Gesundheit plus ein gesundes Miteinander ist gleich zufriedene Mitarbeiter, die im Unternehmen bleiben wollen. Das erschien mir sehr einleuchtend. Und passend dazu gibt es seit letztem Jahr sein neues Buch Arbeitslust statt Frust. Und genau über diese Dinge sprechen wir heute. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Herzlich willkommen, Jonas Höhn.
Ich freue mich auch, Hanna. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Du sitzt jetzt mal auf der anderen Seite. Ich frage mich, wie ungewohnt das für dich ist oder ob du sagst, Podcast ist eigentlich Podcast. Ich mache das so oft. Ich habe eine gewisse Routine.
Nee, ich glaube, es ist ungewohnt, weil ich mag die Kontrolle. Ich mag die Planung. Und wenn ich jetzt an deiner Stelle wäre, wüsste ich ungefähr, ja, wie der rote Faden ist, ungefähr in welche Richtung es geht. Für mich ist jetzt so eine kleine Überraschung. Ich weiß, dass wir über unser Buch, über mein Buch sprechen, über ein paar Inhalte. Aber ich weiß ja nicht, welche Fragen, welche Themen du rausgesucht hast. Deswegen ist so ein bisschen die Aufregung größer, damit ich auch gut antworten kann, gute Antworten im Kopf habe. Weil ich mich jetzt natürlich jetzt nicht so vorbereiten konnte, wenn ich auf der anderen Seite sitze.
Also die Aufregung ist größer, fasse ich zusammen, aber die Vorbereitung ist kleiner. Ist
ja genau.
Auch mal schön, weil so eine Vorbereitung, weiß nicht, wie du das als Podcast-Host jetzt auch einschätzt, die kann ja schon auch mal recht aufwendig sein. Vor allem, wenn man dann Lektüre hat, wenn man sich mit Menschen wirklich beschäftigen möchte auch, um dann auch gezielt Fragen stellen zu können, ist schon auch Arbeit, oder?
Ist ja bei dir im Podcast auch so, man wünscht sich ja gezielt Menschen. Ist ja nicht so, dass man aufgrund von finanziellen Rahmenbedingungen sagt, ich muss jetzt mit dem einen jetzt sprechen, weil das der Sponsor oder Partner ist, sondern man sucht sich ja die Menschen, die Inhalte raus, auf die man Lust hat. So ist es ja bei mir auch. Und ich weiß, es gibt so viele Podcast-Gäste, wo ich so viele Interviews, so viele Artikel noch gelesen habe, weil ich einfach so sehr in diesem Thema drin bin und immer mehr wissen wollte. Deswegen mache ich es dann auch gerne, mich da noch tiefer rein zu begeben. Und ich habe meistens auch das Gefühl, dass es bei den Gästen auch gut ankommt, wenn die merken, da hat sich jemand mit einem beschäftigt.
Ich stelle dir jetzt die Frage, die mir am häufigsten als Podcast-Host gestellt wird. Ich weiß nicht, ob du so antizipieren kannst, weiß nicht, welche Frage dir häufig gestellt wird. Aber mir wird ganz häufig die Frage gestellt, wie kommst du denn zu deinen Gästen? Mhm. Wie kommst du zu deinen Gästen? Wie wählst du die aus? Wählen die dich aus? Wählst du sie aus?
Nee, also wir bekommen schon Vorschläge, die natürlich in unserem Podcast stattfinden wollen. Da bin ich aber ganz ehrlich, dass bisher wir keinen Vorschlag angenommen haben oder nachgegangen sind. Es ist wirklich so, du hast ja auch gesagt, seit 2015 beschäftige ich mich mit den Themen sehr intensiv. Und man ist dann in so einer Bubble, in so einem Netzwerk und man bekommt über den einen zum anderen. Oft ist es aber auch Selbstrecherche. Also natürlich höre ich ganz viele andere Podcasts, schaue ganz viel auf YouTube. Und wenn ich dann irgendwo einen spannenden Menschen finde, dann recherchiere ich über diesen Menschen. Und wenn ich dann sage, der passt oder die passt, die Person, dann fragen wir sie dann auch an. Aber es ist wirklich so, dass manchmal auf Empfehlungen bei irgendjemandem mir jemanden empfiehlt und sagt, guck dir den mal an, dann passt es manchmal. Aber meistens ist es so aus eigener Recherche, weil ich irgendwo ZDF schaue und auf einmal kommt da irgendjemand vor die Kamera, wo ich mir denke, über den will ich mehr erfahren. Genau. Also ne, kleines Beispiel, Hartmut Rosa, der jetzt zuletzt in meinem Podcast war. Ich habe irgendwo einen Artikel gelesen. Dann habe ich mich erst mit ihm mich mehr beschäftigt und dachte, was hat der für eine tolle Arbeit bisher schon gemacht? Und dann fragen wir dann diese Person an, genau.
Spannend. Und ich finde, also jetzt einfach mal so aus der Psychologie auch des Interesses und des Fragenstellens heraus gedacht, ist ja, wenn du Interesse an einem Thema oder an einem Menschen hast und dann daraufhin in ein Gespräch gehst, ist ja das Format und auch die Gesprächsatmosphäre eine andere, als wenn jemand auf dich zukommt und sagt, ich würde gerne mal mit dir sprechen, weil ich finde, jetzt im übertragenen Sinn oder wenn man es ins Extrem darstellt, ich finde mich sehr wichtig und ich habe dir was Wichtiges zu erzählen und sprich doch mal mit mir. Das hat in manchen Fällen, jetzt gerade bei der Werbung, beim Marketing, auch bei Büchern, sicherlich seine Berechtigung. Aber ich glaube, von der Art und Weise, wie man dann miteinander umgeht, ist es doch was anderes, wenn du sagst, boah, dieser Mensch, der interessiert mich, mit dem möchte ich mich mal an den Tisch setzen, als wenn jemand anderes sich als Gesprächspartner vorschlägt. Kann ich, also aus meiner Erfahrung jetzt, ne, wenn ich
anfrage. Oft sind die Themen total gut, wo ich auch sage, ne, die Impulse, das Thema ist gut, aber ich höre jetzt immer mehr, das habe ich gerade im letzten Jahr gemerkt, immer mehr auf mein Bauchgefühl. Ja. Und ich habe oft ein Bauchgefühl, wenn ich Menschen irgendwo sehe oder höre, so ein Bauchgefühl, kann ich mit ihm oder mit ihr ein gutes Gespräch führen. Ja. Und dann ist es meistens dieses Bauchgefühl, wo sagt, ich habe Lust, mit ihm oder ihr zu sprechen. Mhm. Und bei ganz vielen sage ich, da passt einfach die Chemie nicht, obwohl die Inhalte super sind. Aber ich glaube, dass wir uns nicht auf einer Augenhöhe so begegnen und das einfach ein gutes Gespräch wird.
Und jetzt zum Beispiel Hartmut Rosa, sind das dann auch Menschen, die auf die gehst du zu, weil du die spannend findest und sind die dann auch sehr offen für so ein Gespräch? Oder?
In den meisten Fällen, also wir kriegen natürlich auch ganz viele Absagen, wo ich immer sehr traurig bin, aber in den meisten Fällen klappt es dann. Weil wir uns aber eben auch Zeit nehmen für E-Mails, für die Ansprache, für den Kontakt. Also es ist ja nicht so, dass wir dann Massen-E-Mails rausschicken, sondern sehr gezielt die Leute ansprechen und aufgrund Reichweite und Gästen in unserem Podcast, glaube ich, haben wir dann auch ein paar Argumente, warum es dann sinnvoll ist, dass diese Menschen dann bei uns sich die Zeit. Und ich glaube, ich gebe immer dem anderen das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir ist, immer dem anderen das Gefühl, okay, wir wollen dich unbedingt und wir machen auch alles, damit du dich wohlfühlst. Ja. Und nicht so dieses, du musst dich uns unterordnen, sondern eher bei mir ist der Gast wirklich, ich wertschätze wirklich die Zeit, die dann der Gast für uns dann auch sich nimmt.
Ja, ich meine, alleine, dass du die Menschen in deinem Podcast, deine Gesprächspartner besuchst, also dass du dorthin fährst, wir haben gerade im Vorgespräch auch gesagt, das ist natürlich ein Riesenaufwand. Wir sind jetzt heute in Köln, heute habe ich den Besuch, siehst du, auch eine Form der Wertschätzung. Jetzt haben wir über ganz viel Freude gesprochen, über ganz viel positive Dinge. Auf deinem Titel des Buches steht das Wort Frust. Wo kommt dieser ganze Frust eigentlich in der Berufswelt und bei den Menschen, die arbeiten, her?
Ich glaube, eine einfache Antwort gibt's darauf nicht. In der öffentlichen Diskussion, und das war auch der Grund für dieses Buch, nervt es mich, weil viele immer sagen, es ist die Arbeit, warum der Frust entsteht. Ich meine, grundsätzlich müssen wir darüber reden, der Frust ist da. Ne? Das zeigt Gallup, die Menschen fühlen sich nicht verbunden mit den Unternehmen. Jeder Vierte kündigt, ohne eine neue Stelle überhaupt in Aussicht zu haben. Es gibt 15% Laut-Quitter, also es gibt die Quiet-Quitter, das glaube ich kennen wir alle, die innerlich gekündigt haben. Laut-Quitter sind die Menschen, die Unternehmen lautstark über das Unternehmen hetzen, also die negativ über das Unternehmen intern sprechen, die sich also sehr toxisch verhalten, wo man froh ist, wenn die eigentlich zu Hause bleiben und nicht ins Unternehmen kommen. Über 40% der Menschen erleben viel Stress, also dieser Frust ist da. Aber liegt es wirklich an der Arbeit selbst oder liegt es nicht eher an den Rahmenbedingungen? Und da gibt es eine tolle Studie von Gallup, die Menschen befragen, wenn du 1 Million US-Dollar gewinnen würdest im Lotto, würdest du am nächsten Tag zur Arbeit gehen. Mhm. Und 80% der Menschen sagen, sie würden am nächsten Tag zur Arbeit gehen. Und wenn wir so in die Geschichte schauen, in die Evolution, wissen wir ja, welchen Stellenwert Arbeit auch hat. Also, dass wir alle so einen Sinn brauchen, dass wir an irgendwas arbeiten wollen, irgendwas bewegen wollen. Und deswegen finde ich so diese öffentliche Diskussion, die dann immer sagen, ja, aber die Arbeit macht krank und 4-Tage-Woche, ne, das ist jetzt so die Lösung. Das finde ich ein bisschen zu kurz gedacht, weil was nützt uns so eine 4-Tage-Woche, wenn der Chef oder die Chefin immer noch ein Arsch ist oder die Kultur einfach toxisch ist? Da hilft mir diese 4-Tage-Woche auch nicht. Und deswegen finde ich, kommt der Frust nicht wegen der Arbeit, sondern eher wegen den Rahmenbedingungen. Wie gehen wir auf der Arbeit miteinander um? Wie gehen Führungskräfte mit Mitarbeitenden um? Aber wie gehen auch Mitarbeitende untereinander miteinander? Wie sprechen sie miteinander? Wie wertschätzen sie sich miteinander? Und welche Freiräume geben wir auch Mitarbeitern? Also ich glaube, es ist so dieses Wie, also diese Rahmenbedingungen, die diesen Frust erzeugen. Und da gibt es ganz, ganz viele Faktoren, die dazu führen, dass jetzt die Mitarbeitenden immer mehr Frust erleben als Lust.
Und einen hast du gerade ganz konkret genannt. Ich zitiere dich, wenn die Führungskraft ein Arsch ist. Ja, das kann man, glaube ich, auch einfach so sagen, weil viele Menschen dieses Gefühl einfach in sich haben. Sie sagen, boah, hab keinen Bock, da heute hinzugehen. Dann kriege ich da wieder, weiß nicht, Vorwürfe, Druck, wird viel delegiert, obwohl man eh schon dicht ist. Das heißt, du verbindest, und das lese ich auch aus deinem Buch, sehr viel mit der Frage, wer führt da eine Abteilung? Wer ist da vielleicht verantwortlich für das Team? Und das auch so ein bisschen als Kultur oder als Atmosphäre beschreibst, oder? Die von der Führung ausgeht.
Genau, weil wenn man auf Gallup blickt, die ja ganz viele Zahlen immer bringen, 70% haben die Führungskräfte Einfluss auf das Wohlbefinden von Mitarbeitenden und auf die Produktivität. Also eine Führungskraft hat einen großen Einfluss. Mir ist es immer nur so ganz wichtig, weil zu oft wird meines Erachtens zu sehr auf Führungskräfte gehauen und gesagt, ihr seid für alles schuld. Mhm. Mitarbeitende und Kolleginnen haben auch einen großen Einfluss. Da gibt es eine tolle Umfrage, auf die ich gestoßen bin, das ist das Thema Wertschätzung. Weil man sagt ja immer, ne, die fehlende Wertschätzung von einem Chef oder von einer Chefin ist der häufigste Kündigungsgrund. Ja, das stimmt auch. Aber es gibt eine tolle Umfrage mit Mitarbeitenden und da sind es 65% der Befragten, die sagen, ich erlebe keine Wertschätzung meiner Führungskraft, aber wenn die Kollegen und Kollegen mich wertschätzen, dann würde ich im Unternehmen bleiben. 65%, also eine fehlende Wertschätzung von der Führungskraft, aber sie würden trotzdem im Unternehmen bleiben, wenn sie sich wertgeschätzt fühlen von ihren Kollegen und Kolleginnen. Und das war dann auch, warum ich gesagt habe, das Buch ist an alle gerichtet, also nicht nur an die Führungskräfte, mhm. weil ich es halt wichtig finde, wir alle können was an den Rahmenbedingungen verändern. Ne? Auch was psychologische Sicherheit angeht, ist ein großes Buzzword. Ja, eine Führungskraft hat mit dem meisten Einfluss darauf, aber auch Kollegen und Kolleginnen können halt eine psychologische Sicherheit im Team fördern und stärken. Mhm. Und deswegen finde ich es dann manchmal zu kurz gedacht, immer nur alles auf die Führungskräfte zu werfen. Aber klar, die haben einen großen Einfluss, weil eben danach auch eine Bewertung stattfindet für einen Mitarbeiter. Aber deswegen, das wollte ich nochmal kurz klarstellen. Ja, Führungskräfte, aber Kollegen und Kolleginnen können trotzdem gute Rahmenbedingungen schaffen, dass sich die Kollegen dann auch wohlfühlen am Arbeitsplatz.
Ich glaube, das ist wichtig, sich das bewusst zu machen, weil man ja häufig, und das also stelle ich mir vor, dass eine Führungskraft, die beispielsweise wenig Wertschätzung für ihr Team übrig hat, vielleicht auch aus Zeitgründen, muss ja gar nicht böse gemeint sein, ist ja oft auch manchmal das System oder so das Arbeitsumfeld, das scheinbar nicht ermöglicht, dass die Mitarbeitenden unter sich dieses Umfeld schaffen können. Nur oft ist es ja so, wenn die Führungskraft das nicht vorlebt oder die Führungskraft, von der wir das erwarten und uns vielleicht auch so wünschen, das nicht tut, dann sind wir vielleicht auch nicht bereit, das weiterzugeben. Dann, ich will jetzt nicht sagen eine Trotzreaktion, aber doch irgendwie, ich bekomme das von der Seite nicht. Was bringt's denn, das weiterzugeben? Es scheint irgendwie so eine Kettenreaktion dann auch zu sein, oder?
Genau, und die Frage ist ja auch immer, bei den Führungskräften haben halt die richtigen Menschen an den richtigen Positionen. Ne? Also wie wählen wir Führungskräfte aus? Und die Studien zeigen, dass es zwei Faktoren gibt, wonach Führungskräfte am häufigsten ausgewählt sind. Das ist einmal die fachliche Leistung und die lange Betriebszugehörigkeit. Das sind so die auf Platz 1 und auf Platz 2, warum Menschen zu Führungskräften werden. Wenn man in Unternehmen nachfragt, warum bist du Führungskraft geworden oder ne, wonach bewertet ihr? Das sind die zwei Faktoren. Und dann darf man sich ja nicht wundern, dass 25% der Mitarbeitenden unzufrieden mit der Führungskraft sind oder dass halt so viel Frust herrscht, wenn Mitarbeitenden gar nicht nach sozialen Kompetenzen ausgewählt werden, ob sie Führungskraft wären oder nicht. Oder auch, das wird, glaube ich, ein Thema jetzt in der nächsten Zeit in Unternehmen, wie gehen wir auch mit dem Thema Macht um? Also welche Machtmotive, es gibt 4 Stück aus der Psychologie, welche Machtmotive haben denn Menschen überhaupt? Wollen sie Macht bekommen, weil sie das für sich nutzen wollen, weil sie dominieren wollen, weil sie einfach kontrollieren wollen und Macht zeigen wollen? Oder wollen sie die Macht eher, das ist dann der soziale, das soziale Machtmotiv, weil sie eher andere Menschen fördern wollen, die Interessen fördern wollen? Und da muss man sich ja mal ehrlich Unternehmen fragen, wird das in Recruiting, wird das in Auswahlprozessen, wird danach gefragt, wie würdest du jetzt, Hanna, wenn wir dir jetzt eine Machtposition geben, wie gehst du mit der Macht um, wie würdest du dich in bestimmten Situationen verhalten? Und das findet noch zu wenig statt. Und dann dürfen wir natürlich uns auch nicht...
Findet das überhaupt statt? Also willst du Unternehmen, die wirklich nach diesen Kriterien Führungskräfte?
Ich habe noch nicht so groß recherchiert, weil das jetzt ein relativ neues Thema ist, dieses Thema Macht, weil ich mit einem Psychologen sprechen konnte, der darüber im März ein Buch rausbringt, die Macht der Psychologie, die Psychologie der Macht, so heißt das Buch, kann ich sehr empfehlen, wenn es im März rauskommt. Deswegen habe ich noch gar nicht aktiv in Unternehmen, aber laut seinen Recherchen macht es fast kein Unternehmen und ich kenne es auch nicht von meinen Kunden, dass in so Prozessen, dass da so das Thema Macht einfach besprochen wird. Mhm. Ne? Wie geht ein Mensch mit Macht um? Wie würdest du dich verhalten in gewissen Rollensituationen, wenn du ein bisschen mehr Macht hast als die anderen? Mhm. Ne? Wie gibt ein tolles Rollenbeispiel, da sind dann so Kekse, also wir sind zu dritt und einer hat ein bisschen mehr Macht, also aufgrund des Experiments, dem wird zugesagt, du hast ein bisschen mehr Macht als die anderen. Und dann wird so ein Teller in die Mitte gestellt mit 5 Keksen. Und dann wird sich halt angeschaut, wer nimmt sich denn den vierten Keks? Weil es ist ja klar, jeder nimmt sich einen Keks, zwei Kekse bleiben übrig. Den letzten nimmt keiner, weil das wäre ja nicht sozial. Aber den vorletzten, wer nimmt ihn? Und da zeigen halt die Studien, dass das eben dann mehr diese Führungskräfte machen. Also die Studien, die Wissenschaft zeigt eindeutig, dass Menschen, die Macht bekommen, sich tendenziell durchschnittlich eher asozialer dann benehmen, als sie es noch vorher gemacht hätten. Und da muss man halt drüber sprechen, dass man sagt, Macht verändert eben Menschen. Und deswegen muss man, glaube ich, die da mehr unterstützen in empathischem Verhalten, in auf Augenhöhe zuhören, weil Macht eben was mit Menschen macht. Ja.
Spannend. Simon Sinek sagt ja, Leaders eat last. Also der würde dafür plädieren, dass eine gute Führungskraft eigentlich dann, wenn überhaupt, den letzten Keks nimmt. Es ist ja so ein, ich meine, so eine Redewendung fast schon, dass Menschen nicht das Unternehmen verlassen, sondern die Führungskraft, spricht ja sehr viel auch dafür. Ich glaube, das kennen wir vielleicht aus persönlichen Erfahrungen und auch von Kollegen, mit denen wir sprechen und auch Kunden. Was ist es denn an dieser Führungskraft, was wird dann verlassen? Also die fachliche Kompetenz, glaube ich, kann es eher nicht sein. Und das, was du auf Platz 1 und 2 gerade beschrieben hast, was sind denn diese Qualitäten, diese Charaktereigenschaften vielleicht? Welcher Umgang ist es, der uns da so sauer aufstößt?
Ich glaube, es ist der menschliche Umgang. Also, dass viele Führungskräfte noch zu sehr auf Zahlen schauen, anstatt den Menschen zu sehen. Im Buch habe ich auch so eine, in jedem Kapitel kommt ja immer so eine persönliche Geschichte am Anfang des Kapitels. Und da habe ich eine Geschichte von einem ehemaligen Arbeitgeber, wo ich gearbeitet habe und das live mitbekommen habe, dass ein Kollege wurde ins Büro der Chefin zitiert. Und sie hatte so ein bisschen die Tür offen gelassen. Deswegen konnte ich so ein bisschen mithören, was da gesprochen worden ist. Und sie war sehr sauer und meinte, hey, du hast in den letzten 3 Quartalen keine guten Zahlen gebracht. Und ich mache mir gerade so langsam Gedanken und kann dir gerade nicht versprechen, wie es mit dir weitergeht, wenn auch im nächsten Quartal wieder schlechte Zahlen sind. Also sie wollte ihn motivieren und darauf hinweisen. Aber sie hat sehr so dieses, ich kann dir gerade nicht sagen, wie es weitergeht, wenn du dich jetzt nicht anstrengst. Also sorg dafür, ne, dass die nächsten Quartale die Zahlen wieder gut sind. Und er ist dann total traurig aus diesem Büro raus und wir haben dann mittags zusammen gegessen und ich habe mit ihm gequatscht und er hat gesagt, du, vor 3 Monaten hat mich meine Frau verlassen. Das war so die Jugendliebe, die waren 15 Jahre zusammen und wollten heiraten und sie hat ihn verlassen und das Haus, also ist auch ausgezogen und er meinte, er ist überhaupt froh, aus dem Bett rauszukommen und sich zu rasieren und als er mir das so alles erzählt hat, meinte ich so, erzähl das doch der Chefin, die wird doch bestimmt Verständnis dafür haben. Und dann meinte er so, nee, glaubt er nicht und will er nicht. Und die nächsten Tage, er war natürlich unmotivierter, hat mehr Fehler gemacht, war völlig verängstigt, weil er jetzt dachte, erst hat er die Jugendliebe verloren und jetzt noch seinen Job. Ja. Ich habe dann aber das Unternehmen früher verlassen und ich weiß nie richtig, wie es ausgegangen ist, diese Geschichte. Vielleicht muss ich nochmal recherchieren. Aber ich habe mich dann halt gefragt, als ich das Buch geschrieben habe, wie wäre es denn gewesen, wenn die Führungskraft nicht besorgt wegen den Zahlen gewesen wäre, sondern wegen des Menschen? Also wenn die Führungskraft mit ihm gesprochen hätte und gesagt hätte, hey, ich sehe, die Zahlen waren nicht gut die letzten Quartale. Gibt es irgendwie ein Problem? Hast du privat irgendwie Sorgen? Sollen wir irgendwie über was sprechen? Kann ich dir irgendwie helfen, unterstützen? Also sich die Sorgen um den Menschen machen und nicht um die Zahlen. Weil ich glaube, wenn sich die Führungskraft sich Sorgen oder ein Interesse hat für Menschen, wären die Zahlen automatisch gut. Wenn der Mitarbeiter das Gefühl hat, er ist hier aufgehoben, er fühlt sich wertgeschätzt, er fühlt sich gesehen als Mensch. Und ich glaube, das fehlt ganz vielen Führungskräften, dass die zu sehr, ist ja auch immer die Frage, nach was werden sie bewertet, dass es zu sehr um diese KPIs, um die Zahlen gehen, dass die sehr getrieben sind. Meistens haben ja auch die Führungskräfte zu viele Kollegen und zu viele Mitarbeiter, dass die sich gar nicht um alle kümmern können. Mhm. Die Führungsspanne ist zu groß. Also ich glaube, das ist ein Faktor, warum dann Menschen Führungskräfte verlassen, weil sie nicht das Gefühl haben, da ist jemand, der ist interessiert an mir, mit meinen Problemen, mit meinen Sorgen, mit meinen Gedanken, sondern der ist nur an dieser Leistung interessiert, aber nicht am Menschen. Ich glaube, das ist ein großer Faktor, warum Menschen dann so Führungskräfte verlassen. Mhm.
Ich finde es spannend, dass er dann, weil du hast ja gesagt, sprich das doch mal an, sag das doch mal vielleicht der Vorgesetzten. Und so dieser Impuls zu sagen, nee, das mache ich lieber nicht, das passt irgendwie nicht oder fühle ich mich nicht wohl oder traue ich mich nicht. Das sagt ja auch schon was über diese Atmosphäre aus, die an so einem Arbeitsplatz dann herrscht.
Und über die Vorbildfunktion einer Führungskraft. Ja. Ne? Bin ich eine Führungskraft und da kann sich auch jede Führungskraft mal selbst fragen, will ich einfach nur die gute Führungskraft im Unternehmen sein, wo man sagt, ey, die ist beruflich, ne? Top drauf, gute Zahlen, und. Oder will ich nicht eher als Führungskraft, als Vorbild dienen, die alles unter einen Hut bekommt? Also auch eine Vereinbarkeit von Beruf und Familie, wo man sieht, ey, das ist eine, ich sage jetzt bewusst, eine Frau mit zwei Kindern, die kriegt das alles unter einen Hut. Oder ein Mann, ne, der auch zwei Kinder hat. Das muss ja nicht immer nur die Frau sein, sondern ein Mann, der zwei Kinder zu Hause hat, eine kranke Mutter, die sich um noch sorgt. Und er schafft es alles, beruflich erfolgreich zu sein und trotzdem noch eine Fürsorge privat auch zu haben. Ich glaube, dass solche Vorbilder oft in der Wirtschaft fehlen. Und dass das dann auch ein Grund ist, warum Menschen Führungskräfte verlassen, weil sie sich nicht mehr identifizieren können. Weil die sagen, die Führungskraft ist nur in diesem beruflichen Gebiet gut und ein Vorbild für mich. Aber privat, geschieden, hat nie eine feste Partnerin oder Partner, hat gar keine Kinder und auch Fürsorge macht die gar nicht, sondern die lebt nur für den Job. Dass dann viele sagen, das ist keine Inspiration für mich. Ich möchte in einem Team, wo auch so das andere mitschwingt. So, ne? Also ich glaube, so diese Vorbildfunktion fehlt. Und ich glaube, deswegen hat auch der Kollege das dann nicht angesprochen, weil er nicht das Gefühl hatte, dass da Raum ist für dieses Private, ne? Dass das irgendwie einen Platz hat. Weil eben viele Führungskräfte sich ja auch nicht verletzlich zeigen. Ne? Also dieses, wir wollen alle perfekt sein, keine Makel zeigen, keine Schwächen, die dann gegen einen verwendet werden können. Das ist oft auf Führungsebene noch so, wenn ich mich mit vielen Unternehmen unterhalte, die sagen immer, Jonas, ja, alle reden über Verletzlichkeit, ist auch schön. Mhm. Aber wenn im Unternehmen nicht die Kultur da ist, dass man sich verletzlich zeigen kann, weil jeder die Angst hat, dass wenn ich mich jetzt mal kurz schwach zeige, dass der andere das dann gegen mich verwendet, wenn es dann um eine Beförderung geht, dass dann gesagt, guck mal, der Jonas hat doch vor einem Jahr, der kommt doch gar nicht mental, kommt er doch gar nicht damit klar, befördert doch lieber mich als ihn. Also manchmal wird das halt gegen einen verwendet, wenn man verletzlich sich zeigt.
Und oft eigentlich in unserer Gesellschaft leider noch, oder? Also wir versuchen ja alle uns so ein bisschen auszurichten in dem Sinne, dass wir mehr auch über psychische Krankheiten sprechen, dass wir das mehr thematisieren, dass wir wegkommen von diesen vielen Tabus. Und doch ist es irgendwie unbewusst oder unterbewusst bei vielen Menschen doch noch so, dass man sagt, ja, es ist halt doch irgendwie, also machen wir den jetzt wirklich zur Führungskraft, wenn der bei dem letzten großen Projekt, wo es die Herausforderung gab, dass er da halt nicht richtig performt.
Genau, es kommt auf die Kultur an. Ne? Also ich glaube, in vielen Unternehmen wird es eher positiv wahrgenommen und gesagt, wir wollen genau solche Menschen dann in den Führungspositionen. Ist halt eine Frage, welche Kultur wird halt gelebt, ne, und vorgelebt, ne. Also im Buch ist ein ausführliches Kapitel, der über VD, über weiß nicht, ob VD sagt ihr was, so ein nachhaltiger Autoausrüster am Bodensee.
Ach ja.
Viele sprechen es anders aus.
Ich habe jetzt völlig anders ausgedrückt.
Genau, ist französisch sprechen es glaube ich viele aus, aber es ist ein deutsches, es ist ein Familienunternehmen, also es ist ein VD wird's ausgesprochen.
Wahnsinn.
Und Antje von Debitz ist ja die Geschäftsführerin, die auch zig schon mal ausgezeichnet worden ist. Ich glaube sogar jetzt im letzten Jahr mit dem Bundesverdienstkreuz. Sie ist, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube, aber sie ist Mutter von vier Kindern, nicht drei Kindern, ich glaube vier Kindern. Und wenn du natürlich so eine Geschäftsführerin hast, die dann auch einfordert und sagt, wir müssen dafür sorgen, dass Meetings nicht noch nach Feierabend, nach 18 Uhr stattfinden, damit auch Frauen mit in die Führungskräfte reinkommen, weil das oft ein Grund war, warum Frauen nicht in die Führungskräfterolle wollten, weil sie gesagt haben, ich kann nicht abends noch im Büro und Meetings. Und wenn du natürlich dann so eine Kultur schaffst, wo du klare Vorgaben, klare Regeln und klare eine Atmosphäre schaffst, wo du sagst, hey, ich kann hier auch als Mutter zur Arbeit kommen und ich bin nicht nur die Frau oder ich kann auch als Vater zur Arbeit kommen. Ich glaube, dann schaffst du es auch, dass dann eher Menschen mit paar Makeln dann auch zur Führungskraft werden und dass dann eher die genommen werden als die vermeintlich Perfekten. Weil es gibt ja nicht die perfekten Menschen. Ja, das ist ja immer die Krux daran. Das geben wir nur nach außen vor. Aber innerlich sieht es ja ganz anders aus.
Ich glaube halt, dass es auch wirklich aber nur unter diesen Bedingungen möglich ist, weil ich schon wirklich viele Führungskräfte erlebt habe in Trainings oder in persönlichen Gesprächen, die genau das eigentlich vorhatten. Die sagen, ich möchte das Vorbild sein, das ich mir auch von anderen wünsche. Ich zeige auch mal meine Fehler. Ich gebe das ganz offen zu. Ich spreche auch über private Herausforderungen. Aber die sagen, dass das System, in dem sie sich bewegen, das einfach nicht zulässt. Und die gehen auch daran kaputt, dass sie sagen, ich habe eigentlich einen anderen Anspruch an mich. Mhm. Ich möchte mir eigentlich auch viel mehr Zeit nehmen für meine Mitarbeiter. Und die sagen, aber wann soll ich mir denn die Zeit nehmen? Weil ich muss ja an die nächsthöhere Ebene reporten. Und wenn die nicht sehen, dass da Ergebnisse erzielt worden sind und die sich dann fragen, warum ich so viel Zeit in Gesprächen einfach nur da rumsitze und nicht produktiv bin, das dann halt einfach nicht möglich wird. Das ist schade.
Deswegen im Buch ist ja neben den Mitarbeitern und den Führungskräften eine Zielgruppe auf jeden Fall die HR-Verantwortlichen oder Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen, weil mir das in der öffentlichen Diskussion auch oft zu kurz kommt, weil man oft immer sagt, ja, die Menschen können sich verändern, also das Verhalten. Also es gibt ganz viele Tipps und Tricks, wie können sich Menschen im Verhalten ändern, aber am System wird nichts gemacht. So, und das funktioniert nicht, ne? In einem falschen System können wir nicht das Richtige tun. So, ne? Also deswegen muss das System sich natürlich auch anpassen. Und deswegen gebe ich dir da völlig recht, wenn eben Führungskräfte, das meinte ich auch eben, anders bewertet werden. Also wenn die gar nicht danach bewertet werden, wie die mit Mitarbeitenden umgehen, wie die sich für die sorgen, dann ist doch klar, dass eine Führungskraft sagt, wieso soll ich dann viel Zeit auch dafür opfern? Weil ich werde ja nach ganz anderen KPIs bewertet.
Ja.
Ne? Und deswegen, ich habe ja auch mit der Empathieforscherin Tanja Singer gesprochen, sehr ausführlich, die sagt, dieser ganze soziale Kontext, dieser fürsorgliche Kontext, der fehlt in der Wirtschaft. Den haben wir irgendwie mal vor ein paar Jahrzehnten mal so rausgeklammert, obwohl ja alle Studien zeigen, dass das mega wichtig ist, diese Beziehungen, diese Zeit, sich dafür zu nehmen. Deswegen ist so ein Appell, so wir müssen die Systeme, die Strukturen auch leicht anpassen. Und im Buch habe ich ja Microsoft als Beispiel gebracht, weil ich finde, dass die da sehr pionierhaft unterwegs sind. Man muss wissen, 2014 ist Satya Nadella, der CEO, an die Geschäftsführung gekommen. Also ist der Geschäftsführer geworden. Und 2014, an seinem ersten Tag, hat er schon zu seiner Belegschaft gesagt, dass Empathie ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmensstrategie sein wird. Weil vor 2014, war bei Microsoft der Fokus sehr auf Leistungsorientierung, sehr auf Wettkampf. Die sind immer noch sehr performanceorientiert. Aber ich finde 2014, das ist ja fast 10 Jahre her, hat er schon als CEO gesagt, wir müssen Empathie als wesentlichen Bestandteil jetzt berücksichtigen. Und was die gemacht haben, ist dann relativ schnell, die haben so ein Framework für Führungskräfte eingeführt. Model, Coach and Care. Das heißt, die haben einen Care-Faktor für Führungskräfte. Das heißt, Führungskräfte werden danach bewertet, welche Fürsorge sie für Mitarbeitende leisten, wie empathisch sie mit diesen Mitarbeitern umgehen. Und das finde ich halt wichtig im System, weil dann kannst du Führungskräfte auch bewerten, sagen, hey, der Wert ist entweder gut oder schlecht. Aber die Führungskräfte wissen, wir müssen uns um dieses Thema kümmern, weil ich danach bewertet werde. Und die Zahlen von Microsoft zeigen, dass sie da auf einem guten Weg sind. Also über 90% der Mitarbeitenden sagen, dass die ein positives Verhältnis zur Führungskraft haben. Über 90% der Mitarbeitenden sagen, dass die sich von ihrer Führungskraft gesehen, respektiert werden, wertgeschätzt werden. Und dass auch über 90% der Mitarbeitenden sich eingebunden fühlen. Also dass sie das Gefühl haben, dass die irgendwie was mitwirken können. Und deswegen finde ich das super entscheidend, dass wir nicht nur immer auf das Verhalten der Menschen gehen, sondern dass wir auch mal daran arbeiten, gewisse Organisationen, Systeme anzupassen.
Ja. Und jetzt in dem speziellen Beispiel von Microsoft, gab es da dann auch eine Korrelation zu Performance-Kennzahlen, weiß nicht, Umsatz oder Rentabilität, mit dieser Veränderung der Strategie, sage ich jetzt mal?
Also genau, ich habe mit dem HR-Leiter aus Deutschland gesprochen. Aus Amerika hatte ich jetzt immer nur so die öffentlichen Berichte. Aber wenn man sich die anschaut, auch die Berichte über Microsoft, was Microsoft in den letzten Jahren für eine Entwicklung hingenommen hat, sind die ja einer der wertvollsten Marken der Welt geworden. Gerade auch jetzt noch mit KI, mit OpenAI. Ne? Also da ist ja gerade ganz viel los.
Ja.
Und man sagt, dass Satya Nadella Microsoft auf einen neuen Kurs gebracht hat. Also dass seit 2014 Microsoft von der Marke her, vom Unternehmen deutlich erfolgreicher geworden ist. Ob es jetzt eine Korrelation zu Empathie gibt, zu diesem, das kann ich jetzt als Externer gar nicht groß sagen. Ja. Wenn man mit Internen spricht, wie mit dem HR-Leiter, die schon sagen, dass auch viele Mitarbeitenden wegen diesem Empathiefokus zu Microsoft kommen oder auch bleiben. Ne? Also Microsoft ist da sehr, sehr fortschrittlich, was Empathie von Führungskräften, aber auch von Mitarbeitenden angeht. Genau.
So, und jetzt sind es ja vielleicht, ich will nicht sagen Ausnahmen, das wäre vielleicht nicht ganz gerechtfertigt, aber doch Unternehmen, die sich besonders darum bemühen. Mich fragen doch wirklich regelmäßig und viele Führungskräfte, was mache ich denn, wenn ich jetzt in so einem System bin, wo das einfach nicht in der Form eine Wichtigkeit hat und auch nicht priorisiert wird und ich möchte aber trotzdem in irgendeiner Form mich da beteiligen oder bestimmte Dinge umsetzen. Was für Möglichkeiten hat denn der oder die Einzelne, trotzdem etwas zu bewegen in einem System, das vielleicht nicht optimale Voraussetzungen dafür gibt?
Gibt ganz viele Beispiele, was man machen kann. Ich glaube, man kann beim Thema Wertschätzung, ist glaube ich das mit das Einfachste, was du ja in deinem direkten Umkreis machen kannst. Denn in der Recherche zum Buch bin ich auf eine Umfrage aufmerksam geworden. Da wurde mit Führungskräften und mit Mitarbeitenden gesprochen. Und die Führungskräfte wurden gefragt, wertschätzt ihr eure Mitarbeitenden? Und 50% der Führungskräfte, also jeder zweite, ist jetzt nicht die höchste Zahl, ist jetzt auch schon traurig, das ist nur 50%, aber ja. 50% immerhin haben gesagt, wir wertschätzen unsere Mitarbeitenden. Und dann wurden aber die Mitarbeitenden befragt, ob die sich auch wertgeschätzt fühlen. Und das waren nur 17%. Und deswegen, es war meine These, meine große These im Buch auch, es ist gar nicht die fehlende Wertschätzung das große Problem, sondern ich glaube, es ist die falsche Wertschätzung. Dass viele Führungskräfte ihre Mitarbeitenden wertschätzen auf eine Art und Weise, die aber gar nicht für den Mitarbeitenden wichtig sind. Also, ne, wie viele Mitarbeitenden werden in großen Runden vor allen Menschen gelobt, ja? Mhm. Ob das die Personalversammlung ist oder in Teammeetings, wo immer gesagt wird, hier, ne, Hanna, das ist die beste Mitarbeiterin, wir sind sehr dankbar, so. Aber für dich ist das vielleicht die größte Qual, vor so einer großen Runde gelobt zu werden. Ja. Ja? Also du würdest dich lieber, weiß ich nicht, den Sonnenbrand mit so einer Drahtbürste kratzen, als vor so einer großen Runde irgendwie gelobt zu werden.
Ja.
Für dich wäre es viel wichtiger, wenn die Führungskraft 10 Minuten Zeit hätte und mit dir ein Augengespräch führen würde und sagen würde, hey Hanna, wie läuft's? Kann ich dir helfen? Können wir was verbessern? Und deswegen hatte ich im Buch sehr ausführlich das Konzept The Five Love Languages erwähnt. Ja, aus wissenschaftlicher Sicht und psychologischer Sicht gibt's ein bisschen Kritik an diesem Konzept, weil es nicht sehr wissenschaftlich gearbeitet worden ist. Mhm. Aber immerhin, finde ich, lädt das Konzept dazu ein, darüber nachzudenken,
ja,
welche Sprachen der Wertschätzung gibt es eigentlich, mhm, und dass jeder Mensch andere präferierte Liebessprachen oder Sprachen der Wertschätzung eben habe. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Einfachste, was Führungskräfte und auch Kollegen halt machen können. Nicht zu sagen, nur weil für mich Quality Time so wichtig ist, ist es auch für Hanna wichtig, sondern vielleicht ist für Hanna Unterstützung, ne, ist eine Sprache, ja, der Wertschätzung. Vielleicht ist das viel wichtiger. Oder es sind eben doch Geschenke, ja, weil das für dich eben eine Art Wertschätzung ist. Sich da hinein zu versetzen, zu überlegen, was ist eigentlich der anderen Person wichtig? Oder auch einfach mal das offen anzusprechen und sagen, so, hey, ich habe ein Buch gelesen, ich habe ein Konzept, lass uns mal darüber sprechen, was ist dir eigentlich wichtig? Ja, ja. Also in der Partnerschaft reden wir ja auch darüber. Was ist für dich Liebe? Wollen wir lieber kuscheln? Wollen wir lieber mehr Quality Time? Oder ja, wollen wir mehr unternehmen? Und ich finde, am Arbeitsplatz ist somit das Einfachste, was ich ja direkt beeinflussen, ja, kann, ist das Thema Wertschätzung. Ich glaube, das können wir direkt beeinflussen.
Ich finde schön, dass du sagst, man kann Menschen ja auch einfach fragen, weil viele Menschen zumindest mir dann signalisieren, woher soll ich das denn wissen? Ich habe so eine Riesenmannschaft, ich kann doch nicht von jedem Einzelnen wissen, was er oder sie braucht. Und die einfache Frage, die ziehen die manchmal gar nicht in Betracht, weil sie denken, es ist doch bescheuert, darüber zu reden. Aber eigentlich ist das genau die Lösung. Wie du es im Grunde noch in der übertrieben sozusagen, wie du es gerade beschrieben hast, zu sagen, ich habe hier ein Buch gelesen, mir erscheint das Konzept irgendwie sinnvoll und ich wollte einfach mal fragen, wo würdest du dich da einordnen? Also manchmal ist es auch einfacher, als wir es uns vorstellen.
Genau, so müssen wir das immer von den Lippen ablesen, ja, oder können wir nicht auch ein Gespräch drüber führen, weil es ja andersrum dann auch wichtig ist, weil die Führungskraft ja auch mal wertgeschätzt werden möchte und man ja dann auch mal so ein bisschen Rückmeldung geben kann, was ist eigentlich für mich wichtig.
Ja.
Einen anderen Faktor, was, glaube ich, auch viele sofort berücksichtigen können, wir haben gerade ein bisschen im Nebensatz drüber gesprochen, ist psychologische Sicherheit. Ist ja so das große Buzzword, aber es gibt ja eine tolle Studie von Google, Projekt Aristoteles, die ja gezeigt haben, mit 180 Teams über 2 Jahre, dass Erfolgsfaktor Nummer 1 für gute Teams eben psychologische Sicherheit ist. Und das ist völlig unabhängig davon, was im Unternehmen los ist, weil die psychologische Sicherheit bedeutet im Team. Welches Vertrauensverhältnis haben wir also in diesem Team? Und dann ist es egal, wie es in anderen Teams ist, sondern ich als Führungskraft oder als Team, wir können dafür sorgen, dass wir ein Umfeld, eine Atmosphäre schaffen, in dem den Menschen keine Angst haben müssen, Fehler machen zu müssen. Dass sie keine Angst haben, irgendwie Risiken einzugehen und dann negative Konsequenzen zu erfahren, wenn halt das Risiko nicht aufgeht, ne, oder dann in Kraft tritt. Oder dass wir mit als Mensch zur Arbeit kommen können, dass wir uns nicht verstellen müssen, dass wir respektiert werden, akzeptiert werden. Also so ein Umfeld, gibt es ja einen ganz tollen TED-Talk von der Amy Edmondson über psychologische Sicherheit, was das eigentlich bedeutet. Und das können wir wunderbar im Alltag direkt umsetzen und auch fördern. Nicht von heute auf morgen, das ist ein bisschen schwieriger als das Thema Wertschätzung, aber auf lange Sicht ist das völlig unabhängig, was im Unternehmen los ist. Das können wir in unserem Team gemeinsam auch umsetzen und angehen.
Und das ist dann vielleicht auch der Gestaltungsspielraum, den Führungskräfte in den eigenen Teams haben. Also nach oben hin, sage ich jetzt mal, in die nächste Führungsriege ist es manchmal schwierig. Aber das eigene Umfeld kann man eben gestalten. Und dann kann man sich ja immer noch ganz individuell die Frage stellen, reicht mir das? Ist das mir Spielraum genug? Oder brauche ich eben auch nach oben, wenn es jetzt wirklich starre Hierarchien sind, brauche ich das eben auch, um mich zu verwirklichen? oder reicht mir das andere aus? So. Ich bekomme auf jeden Fall ein immer besseres Gespür dafür, warum du mit dem Begriff Human Resources vielleicht noch nicht ganz so warm geworden bist und das Ganze Human Relations nennst, weil das für dich eben auch eine Beziehungsqualität ist, offenbar so dieses ganze Miteinander.
Genau, wir hatten ja eben im Off drüber gesprochen. Ich fand es ganz interessant, weil im Intro hast du ja gesagt, mentale und körperliche Gesundheit. Ja, aber ich habe in den letzten Jahren gemerkt, da fehlt eine Komponente, die wir gar nicht im Alltag berücksichtigen. Und es gibt diesen Begriff, es nennt sich Social Health, soziale Gesundheit. Ganz viele, wie du ja auch dann im Off gesagt hast, haben noch nie mal von dem Begriff gehört. Aber soziale Gesundheit bedeutet eben das Wohlbefinden, was wir aus Beziehungen speisen. Das ist die soziale Gesundheit. Mhm. Und wir müssen ja nur in die Wissenschaft schauen. Alle Studien belegen ja, dass das der größte Einflussfaktor ist, ob wir uns gesund fühlen, ob wir uns zufrieden fühlen und was die hohe Lebenserwartung angeht. Ja. Es gibt die tolle Studie von der Harvard University über 85 Jahre, haben die ja jetzt mittlerweile, ich glaube, die sind in der dritten Generation, begleiten die ja Menschen, sprechen mit den Ärzten, umfragen. Also die haben ja tausende Daten und die kommen ja zum Ergebnis, dass eigentlich nur die Qualität von zwischenmenschlichen Beziehungen, dass das mit den meisten Einfluss hat, wie sich eben Menschen, ob Gesundheit, Lebenserwartung oder eben auch Zufriedenheit. Und ich finde, das kommt oft im Unternehmensalltag viel zu kurz, weil gerade die Führungskräfte, gerade das Management Board sagen, Beziehungen, das sollen die schön zu Hause machen. Die sollen hier arbeiten, die sollen auch nicht an der Kaffeemaschine quatschen miteinander, auch in einem Meeting. Ja. Wir sollen jetzt hier nicht eine halbe Stunde über deine privaten Sorgen sprechen, sondern wir haben eine Agenda, wir wollen effizient. Ne? Also alles geht so auf diese Effizienz, gerade weil wir ja auch nur noch virtuell miteinander arbeiten. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Das ist ja auch dieses Termin an Termin. Ja. Du hast ja gar keine Zeit mehr zu sagen, ey, lass uns mal eine halbe Stunde über Gott und die Welt sprechen. Und das kommt mir viel zu kurz. Und deswegen war es mir so wichtig zu sagen, hey, wir müssen dieses Human Relations mal wirklich wieder in den Mittelpunkt stellen, weil es halt eben um diese Menschen, um diese Beziehungen geht. Mhm. Ne? Freundschaften am Arbeitsplatz. Der meist übersehende Faktor, wenn es darum geht, außergewöhnliche Arbeitsplätze zu schaffen. Mhm. Weil wenn Menschen einen besten Freund und eine beste Freundin am Arbeitsplatz haben, zeigen Studien, dass die sind kreativer, die sind resilienter, die sind produktiver, 7-mal produktiver und motivierter, wenn die eben beste Freunde am Arbeitsplatz haben. Also warum soll ich als Unternehmen das unterdrücken und sagen, du darfst hier keine Beziehungen und keine Freundschaften pflegen, sondern arbeiten, arbeiten, wenn das eigentlich den größten Faktor hat, wie sich Menschen am Arbeitsplatz wohlfühlen.
Ich habe den Eindruck, dass das so ein Mindset-Shift bräuchte, weil den Begriff, den ich häufig von Unternehmen in dem Zusammenhang höre, ist, dass sie sich nicht verantwortlich fühlen. Ich bin doch nicht verantwortlich für dem seine privaten Probleme oder für den Coaching-Bedarf, den jetzt der Mitarbeiter hat. Also zu sagen, wir als Unternehmen schaffen doch irgendwie eine wirtschaftliche, ein Business-Environment irgendwie und das hat doch wenig jetzt oder bis gar nichts zu tun mit dem, was diese Menschen persönlich irgendwie beschäftigt.
Gebe ich den Führungskräften erstmal recht, weil ich finde, in manchen Bereichen geht's zu weit. Also da fordern Mitarbeitende zu viel von den Arbeitgebern.
Was könnte das sein? Also was wäre zu viel?
Ist schwierig. Also ich war, kann man auch in der Podcast-Folge hören, letztens noch bei Rossmann, der HR-Leiter hat genau das Gleiche gesagt, dass er manchmal das Gefühl hat, dass die Mitarbeitenden zu viel vom Arbeitgeber erwarten. Dass man sagt, die müssen jetzt alles für mich machen und alle Belange irgendwie abdecken. Ja, ich finde in so manchen Teilen, aber ich finde manchmal übertreiben es auch Mitarbeitenden. Also da ging es dann um Haustiere auch zum Beispiel. Ne? Also dass jetzt das Unternehmen muss sich darum kümmern, dass mein Haustier versorgt ist oder so. Ne? Bei SAP war das auch ein großes Thema. Ich glaube, die haben sogar eine Hunde-App dann mal eingeführt. Also ne, dass dann untereinander so, dass sich um den Hund gekümmert worden ist. Immer so ein Fragezeichen, ist wirklich ein Arbeitgeber dafür verantwortlich, sich auch jetzt noch um die Haustiere irgendwie da was anzubieten, dass man die Haustiere beim Unternehmen abgeben kann oder so. Ja. Also da kommen ja manche Mitarbeiter wirklich auf die verrücktesten Ideen. Also deswegen, ich finde so, nicht alles muss das Unternehmen, das finde ich immer ganz, ganz wichtig, weil es manchmal zu weit geht. Aber, und da gebe ich dir vollkommen recht oder widerspreche den Führungskräften, ich muss doch ein Interesse als Arbeitgeber haben, dass der Mitarbeitende mit voller Energie ins Unternehmen kommt. Kommt jetzt aber ein Mitarbeiter mit voller Energie ins Unternehmen, wenn er private Sorgen, Konflikte hat oder keine Freunde hat, sich einsam fühlt? Also finde ich doch, sollte ich doch Rahmenbedingungen schaffen, in denen sich Menschen so wohlfühlen, ihr volles Potenzial zu entfalten.
Ja.
Und da finde ich schon, haben Arbeitgeber eine gewisse Verantwortung. Ich finde zum Beispiel beim Thema Einsamkeit, ein großes Thema, was in der Zukunft noch uns drastisch beschäftigt wird. In Amerika fühlt sich schon jeder Zweite chronisch einsam. In Deutschland ist es jeder Vierte. Ja, also ich finde das schon sehr schlimm, weil viele haben ja einen Job. und sich dann trotzdem einsam zu fühlen, obwohl ich am Arbeitsplatz ja Menschen um mich herum habe, finde ich dann schon traurig. Und deswegen finde ich, wenn man sich anguckt, welche Folgen Einsamkeit haben, Studien zeigen, dass es vergleichbar ist mit 15 Zigaretten am Tag zu rauchen, was Einsamkeit mit einem Menschen physiologisch machen kann. Aus Amerika gibt es eine renommierte Psychologin, die das herausgefunden hat, dass es eben wirklich vergleichbar ist mit 15 Zigaretten rauchen am Tag.
Krass.
Und wenn ich das auch als Arbeitgeber weiß, dass Einsamkeit vielleicht so einen negativen Effekt hat, sollte ich doch dafür doch tun, dass wir Rahmenbedingungen schaffen, dass mein Mitarbeiter sich nicht einsam fühlt. Dass zumindest er eine Bezugsperson vielleicht am Arbeitsplatz hat. Es muss ja nicht die Führungskraft sein, es muss nicht der Kollege sein, können ja auch andere Teams sein. Aber ich finde schon, dass Arbeitgeber da einen Shift brauchen im Denken und sagen, die sind nicht nur hier als Mitarbeiter, sondern wir sehen ihn als Mensch. Er ist Vater, er ist Mutter, er ist Ehemann, Ehefrau, er ist ein Sohn, Tochter von einer Frau, von einem Vater, wo er sich vielleicht drum kümmern muss. Ich glaube, wir müssen ganzheitlicher so einen Menschen sehen und nicht so irgendwie das Private so rausstreichen und sagen, das lässt du vor der Haustür oder vor der Bürotür und gehst nur noch als Mitarbeiter ins Unternehmen. Ich glaube, das funktioniert in der heutigen Welt einfach nicht mehr.
Mir kommt jetzt gerade, ich war gestern in einem Kommunikationstraining den ganzen Tag und da hat eine Führungskraft gesagt, und vielleicht passt das dazu, dass sie die Sorge hat, wenn sie zu viel für die Mitarbeiter tut und zu viel Verantwortung übernimmt, dass diese Menschen dann keine eigene Motivation mehr mitbringen, dass die sich quasi zurücklehnen und sagen, das wird doch alles für mich gemacht. Ach, guck mal, jetzt, ich muss nur eine Frage stellen oder nur einmal um Unterstützung bitten, dann werden mir schon alle Türen geöffnet, mir wird geholfen und so weiter. Und ich glaube, diese Sorge, das finde ich passt jetzt dazu, beziehungsweise höre ich es immer wieder, die ist vielleicht das, wo wir keine gesunde Balance hinbekommen, dass wir glauben, wenn wir uns kümmern, wenn wir uns sorgen, wenn wir nachfragen, überschreiten wir Grenzen und dann könnte das ins Gegenteil kippen. Und dazu sagen, eigentlich müssen alle ihren Beitrag leisten. Es muss, die Mitarbeitenden müssen Eigenverantwortung übernehmen, sie müssen was einbringen, sie müssen auch selbst Lösungen finden wollen für ihre eigenen Themen, die sie mitbringen. Und aber man darf auch erwarten, dass das von der anderen Seite auch mit unterstützt wird. Und ich glaube, in dem Moment, in dem jeder so seinen Beitrag erkennt und seine Verantwortung, kann das auch wirklich was Gemeinschaftliches werden. Und dann werden in keine Richtungen Grenzen überschritten.
Ich glaube, das Einfachste ist, weil ich mag es halt, deswegen, ich hoffe, die Zuhörer und Zuhörerinnen oder die Zuschauer verzeihen es mir, dass ich so viele Studien und so viele wissenschaftliche Einblicke habe, weil manchmal fehlt mir diese Evidenz in solchen Diskussionen. Ja. Ne? Manchmal ist es immer so nach diesem Bauchgefühl, das muss doch so sein. So, ja. Ne? Und wenn ich dann sage, deswegen kommt jetzt wieder eine Studie oder ein Konzept, weil es in der Psychologie ein tolles Konzept gibt, die Selbstbestimmungstheorie der Motivation. Ryan and Deci haben das schon in den 90er Jahren aufgestellt, die herausgefunden haben, dass es drei psychologische Grundbedürfnisse von Menschen gibt. Autonomie, Verbundenheit und Kompetenz. Und wenn diese drei Bedürfnisse erfüllt sind, dann fühlen sich Menschen wohl, sie sind intrinsisch motiviert, sie sind leistungsfähig, also ihr psychisches Wohlbefinden ist hoch. So, was sind das jetzt für drei Faktoren? Autonomie bedeutet, dass du an deinem Arbeitsplatz einen gewissen Einfluss haben kannst, dass du gewisserweise was selbst bestimmen kannst, selbst entscheiden kannst. Das kann die Arbeitszeit sein, das kann der Arbeitsort sein, das kann auch ein paar kleinere Projekte sein. Das muss jetzt nicht das große Ganze sein, dass du die Strategie des Unternehmens mitbestimmen kannst, aber es kann zumindest, dass du einen kleinen Einflussbereich einfach hast, wo du selbst bestimmen kannst, mache ich es jetzt links rum oder mache ich es rechts rum. Verbundenheit haben wir, glaube ich, gerade sehr ausführlich drüber gesprochen. Das ist halt diese soziale Verbundenheit am Arbeitsplatz. Also habe ich den sozialen Support, fühle ich mich verbunden, habe ich Freundschaften. Und Kompetenz ist eben, ne, in dieser Stärke zu sein, weder unterfordert zu sein oder überfordert zu sein, sondern dass wir unsere Stärken einbringen können. So, und wenn diese drei Faktoren gegeben sind, dann sind gute Voraussetzungen für Menschen geschaffen. Und ich glaube, darum geht es, dass dann eine Führungskraft gar nicht nur alles abnimmt und sagt, so, ich mache dir jetzt hier das Paradies und du kannst dich zurücklehnen, sondern dass man denen natürlich auch das Gefühl gibt, den Mitarbeitenden, die können in ihrer Kompetenz sein, weil Mitarbeitende wollen sich nicht zurücklehnen. Wir gehen immer davon aus, also wir gehen immer so von so einem schlechten Menschenbild irgendwie manchmal aus und sagen, die nutzen das doch alles aus und sind dann faul und legen sich nur zurück. Ja, die gibt es. Aber man muss sich halt fragen, nur weil es ein, zwei Menschen gibt, wollen wir dafür die Mehrheit dann benachteiligen.
Ja.
Mit Hartmut Rose habe ich ja sehr ausführlich gesprochen, der genau das gesagt hat und gesagt hat, wir müssen endlich lernen, dass Menschen, wenn wir versuchen, dass die Mehrheit der Menschen glücklich sind, dass es immer ein paar Menschen gibt, die gewisse Sachen ausnutzen. So, aber das müssen wir einfach in Kauf nehmen. Das ist dieser Preis, den wir eben zahlen. Wir können es nicht allem gerecht machen, weil wenn wir zu viele Regeln aufstellen, zu viele Bedingungen aufstellen, dann machen wir diesen Gestaltungsfreiraum von Menschen einfach immer kleiner, weil die sich dann nur noch an diese Regeln halten. Weil, ne, wir wollen, dass alle Menschen gleich behandelt werden und dann hast du überall Regeln. Ja. Und dann kann der Mensch nicht mehr sagen, du, bei dir mache ich eine kleine Ausnahme. Weil, ne, du hast mir das gerade erklärt, sondern der denkt sich, nee, wir haben die Regel X, ich muss mich jetzt dran halten. Und ich glaube, bei diesem Autonomiefaktor können wir noch ganz, ganz viel machen. Weil die Menschen noch zu wenig Macht, zu wenig Einflussnahme in Unternehmen haben. Wie gesagt, nicht auf die Strategie. Es kann allein schon dafür sein, dass die selbst bestimmen, wann fange ich an zu arbeiten. Ist es um 6 Uhr morgens oder eben um 9 Uhr morgens? In den Büro, in den Job natürlich, wo es möglich ist. Ja. Jetzt in der Bäckerei wird es vielleicht nicht möglich sein. Ich rede jetzt über die Menschen im Office, dass man denen so einen gewissen Gestaltungsfreiraum gibt.
Jetzt verstehe ich dich so, dass das, ich sag mal, universelle menschliche Bedürfnisse sind, ganz grundsätzlich. Und doch gibt es ja jetzt zumindest die Theorie, eine neue Generation, die da heranwächst, die jetzt auch ins Berufsleben einsteigt, die offenbar nochmal andere Bedürfnisse mitbringt. Was außer diesen drei Bedürfnissen oder welches ist da so, also wo ist diese Frage nach dem Sinn und nach dem, ich will einen Beitrag leisten und ich möchte etwas tun, das vielleicht auch der Gemeinschaft dient. Wo siehst du das da wieder oder wo findet vielleicht eine Verschiebung statt?
Ich glaube, also wenn du mit ganz vielen, ich darf ja mit ganz vielen Menschen sprechen und wir haben auch sehr ausführlich immer zu diesem Generationskonflikt gesprochen. Und es gibt gar nicht diesen großen Generationskonflikt, weil jede Generation in der Generation sind nochmal so unterschiedlich, dass man gar nicht über eine Generation sprechen kann. Und eher sagt die Wissenschaft, und wenn man so in die Historie schaut, wir müssen über Altersgruppen schauen. Natürlich haben 18-Jährige und 20-Jährige andere Bedürfnisse als eine 50-Jährige oder ein 50-Jährige. Ja, kleines Beispiel, nehmen wir die Lisa. Ja, irgendwie habe ich heute ganz viele weibliche Beispiele, aber nehmen wir die Lisa, die ist Mitte 25. Und was hat die für ein Bedürfnis, wenn sie Mitte 25 ist? Die will die Welt sehen, die will viel mit ihren Freunden machen. Ihr ist das Geld noch gar nicht so wichtig, weil die wohnt in der WG. Ein Auto und wo jetzt das Unternehmen ist, ist ihr auch nicht so wichtig, weil die ist viel unterwegs, die mag das und möchte eben viel Freizeit verbringen. Ich glaube, so waren wir alle, als wir Mitte 20, Anfang 20 waren. Wenn jetzt aber Lisa 35 wird, 40 wird vielleicht, heiratet, eventuell Kinder bekommt, ein Eigenheim haben möchte, vielleicht dann auch beruflich ein bisschen erfolgreicher sein möchte, weil es ihr langweilig ist, 10 Jahre in der gleichen Position zu sein. Natürlich verschiebt sich dann ihr Bedürfnis, wo sie sagt, dieser Freizeitfaktor, der am Anfang ihr wichtig war, ist ihr gar nicht mehr so wichtig, weil jetzt ist Sicherheit ihr wichtig, jetzt ist ihr Geld wichtig, jetzt ist ihr vielleicht auch so ein Status wichtig, weil sie eben seit 10 Jahren in diesem Unternehmen ist und eben nicht auf einer Ebene sein möchte, sondern natürlich, weil sie auch ein bisschen mehr Geld verdienen möchte für die Familie, höher sozusagen im Unternehmen kommen will. Und deswegen finde ich es immer zu sagen, ja, das ist jetzt diese junge Generation, die gerade anwächst, die andere Bedürfnisse haben. Wenn man auch zurückzeigt, auch als ich Anfang 20 war, ich hatte andere Bedürfnisse als jetzt. So, ne? Ich weiß nicht, wie es dir ging. Und ich glaube, da müssen wir eher sehen, dass die junge Generation, wenn die 30 wird, wenn die 40 wird, werden die auch wieder anders sein. So, ne? Also ich glaube, wir müssen eher auf diese Altersgruppen schauen und sagen, die Anfang 20-Jährigen haben aktuell eben andere Bedürfnisse als die 40, 50-Jährigen. Und dass die Bedürfnisse der Anfang 20-Jährigen jetzt ein bisschen anders sind als noch vor 10, 20, 30 Jahren, auch das ist ja völlig normal, weil sich der Arbeitgebermarkt völlig verändert hat. Ja, also als wir wahrscheinlich noch damals mit der Schule fertig waren, waren wir froh, ein Praktikum überhaupt irgendwo zu haben. Ne? Und jetzt wird händeringend nach diesen jungen Talenten gesucht. Ist natürlich ein ganz anderer eine Voraussetzung bei Verhandlungen auch mit Arbeitgebern. Ja. Also ne, ich weiß noch, dass ich damals umsonst für Unternehmen gearbeitet habe, weil ich einfach nur glücklich war, einen Praktikumsplatz zu haben. Ne? Ja. Würde heute keiner mehr machen, weil man sagt, hey, ich habe einen gewissen Wert und ihr braucht mich. Ne? Also deswegen, das ist...
Das heißt, man trifft in einer bestimmten Altersklasse, in einer bestimmten Lebensphase auf, ich sage jetzt mal, eine Umgebung, ein Zeitgeist oder vielleicht auch eine Zeit, in der wir leben, die bestimmte Möglichkeiten hat. Egal, ob das jetzt technische, digitale Möglichkeiten sind oder auch ein Arbeitsplatz, die sich verändern. Und das heißt, die Bedürfnisse verändern sich nicht gar nicht zwingend von jetzt heute 20-Jährigen zu damals 20-Jährigen, sondern diese Bedürfnisse in dieser Lebensphase treffen auf eine veränderte Umgebung. Und daraus entstehen vielleicht einfach neue Möglichkeiten, die jetzt gar nicht vielleicht so negativ zu betrachten sind, oder so richtig verstehe.
Genau, also damals, wir Anfang 20, wir durften ja gar nicht einfordern bei Arbeitgebern, dass wir von zu Hause aus arbeiten, ja, weil das halt gar nicht der Standard war und auch weil die technischen Voraussetzungen gar nicht gegeben waren. Aber jetzt durch Corona, wenn es doch technisch möglich ist, mhm, und auch Studien ja eindeutig zeigen, es gibt keine Nachteile, wenn Menschen von zu Hause aus arbeiten, dann muss ein Arbeitgeber das natürlich, diese Flexibilität auch ermöglichen, oder ein Arbeitnehmer kann danach ja aktiv auch fragen, weil es eben diese Voraussetzungen jetzt gibt. Wir damals konnten ja gar nicht nach Homeoffice fragen, weil wir es gar nicht gelernt haben, dass das so möglich ist. Wir haben auch nicht danach gefragt, dürfen wir einen halben Tag im Büro arbeiten, einen halben Tag von zu Hause, oder dürfen wir Freitag schon irgendwie frei machen, weil wir zum Yoga wollen und dafür arbeite ich am Samstag. Das war halt damals nicht möglich. Heutzutage ist es eben möglich, weil die Rahmenbedingungen sich geändert haben. Und ich glaube, deswegen dürfen wir dieser jungen Generation gar nicht so negativ gegenübertreten und sagen, die sind irgendwie faul und wollen nicht so arbeiten, weil das sagt jede ältere Generation über die jüngere Generation. Mhm. Das wurde über uns gesagt, wir sagen das gerade über die jüngere. Also, ne? Und deswegen finde ich, ist da zu viel Negativität und nicht eher so, wie schaffen wir es denn jetzt wirklich, Rahmenbedingungen, wo verschiedene Altersgruppen sich eben gesehen fühlen, ne, wo wir sie eben zusammenbringen. Und ich glaube, darum geht es, wieder positiv nach vorne zu schauen und zu sagen, so, welche Rahmenbedingungen brauchen wir jetzt, damit die Menschen eben nicht so viel Frust erleben, wie es, mhm, aktuell ist, sondern dass sie wieder Lust haben auf der Arbeit. Weil wir Menschen, wir wollen ja arbeiten, wir wollen, mhm, ja so einen Sinn haben. Ja, aber wir wollen auch nicht überarbeiten, wir wollen ja auch nicht zu viel arbeiten. Und ich glaube, da wird die nächsten Jahre, das wird spannend, welche Unternehmen es schaffen und welche Unternehmen es leider dann nicht schaffen, sich da anzupassen.
Du hast jetzt in einem Nebensatz etwas Spannendes gesagt. Und zwar, es gibt ja keine Nachteile, wenn die Menschen von zu Hause aus arbeiten.
Es gibt ein, zwei kleine Nachteile. Ja,
also ich würde nur sagen, weil die Unternehmer, mit denen ich spreche, die, ich habe den Eindruck, die würden da vehement widersprechen. Die sagen, wir haben ja gar keine Zugehörigkeit mehr und die wollen ja jetzt alle, dass die Mitarbeiter wieder zurück ins Office kommen, weil sie feststellen, dass sie sich dann natürlich auch durch die Remote und Hybrid und alle möglichen Arbeitsmodelle sich auch die Menschen verlieren und die Zugehörigkeit verloren geht. Und du sagst ja selbst, auch für deine Podcast-Aufnahmen, und wir sitzen hier jetzt ja auch nicht über Zoom, sondern schauen uns in die Augen live vor Ort, es hat schon auch eine Qualität mit Menschen vor Ort.
Genau, die Frage ist nur, aus welchem Grund verbiete ich Homeoffice?
Ja.
Und da sind ja die Gründe, wir wollen die weiterhin ja kontrollieren. Wir glauben, dass die faul sind, dass die nicht richtig arbeiten. Darum ging es mir, was Nachteile angeht. Und natürlich hat Homeoffice ein, zwei Nachteile, die entstehen können. Aber jetzt, ich habe jetzt eher so die letzten Jahre betrachtet, wenn, ne, wie SAP oder Amazon, ja, die sagen, wir wollen alle Mitarbeitenden wieder ins Office schicken. Mhm. Was ist die Begründung?
Ja.
Und die Begründung ist ja nicht, weil wir irgendwie wegen der Verbundenheit oder wegen Menschen, sondern es ist ja meistens, weil wir Angst haben, dass sie zu Hause nicht so arbeiten, uns geht's nicht so gut, wir müssen wieder hier zusammen nach vorne. Und da zeigen Studien, kann ich nur darauf hinweisen, von Carsten Schermoli, der da sehr, sehr viele Meta-Analysen macht, der sich alles anschaut. Es gibt keine Studie, die zeigt, dass Menschen, die im Homeoffice arbeiten, weniger arbeiten oder weniger produktiv sind. Also aus Unternehmenssicht, das wollte ich sagen, entstehen erstmal hinsichtlich Produktivität, hinsichtlich Erfolg keine Nachteile.
Ja.
Natürlich, das habe ich auch im Buch aufgeschrieben, natürlich können Nachteile entstehen, was zum Beispiel Einsamkeit angeht. Ja, mhm. Wenn ich ein Single bin und von zu Hause aus arbeite und nicht mehr dieses soziale Gefüge habe, ja, kann es dazu führen, dass ich natürlich vereinsame, ja, weil ich nicht mehr diese Gespräche habe oder diese Interaktion habe.
Wir haben es ja vorhin gesagt, ne? Wir sitzen hier in einem Coworking Space und wir sind selbst manchmal froh, wenn wir daheim rauskommen und nicht in den eigenen vier Wänden.
Genau.
Vereinsamen, um es jetzt mal ein bisschen zu übertreiben, aber so dieses Menschliche, das Beisammensein, das kriegt einem schon was.
Genau, ne? Deswegen, das kann ein Nachteil sein. Natürlich ist es schwieriger für manche Menschen zu Hause, sich klare Grenzen zu setzen. Mhm. Ne? Dieses Verschwimmen von Pausen, Feierabend, dann doch nochmal den Laptop aufklappen, dieses klare, auch diese Abtrennung von Arbeitsplatz und zu Hause, das kann natürlich alles Nachteile mitbringen.
Mhm.
Ich finde immer nur, das ist dann aber die Begründung. Also wenn ich sage so, hey, ich will euch Menschen unterstützen und ich will, ne, dass wir eine soziale Verbundenheit wieder haben, dass wir uns auch wieder spüren können, dann ist immer die Frage so, will ich das als Unternehmen dann als Zwang vorgeben?
Mhm.
Oder sage ich nicht, hey, wir haben die Flexibilität, weil jeder Mensch wird, wie wir, automatisch wieder ins Unternehmen gehen wollen, weil wir eben nicht 5 Tage die Woche quasi von zu Hause aus arbeiten wollen. Da sind wir halt diese intrinsische, da sind wir ja wieder bei der Verbundenheit. Das ist ja ein Grundbedürfnis. Und ja, deswegen suchen wir, glaube ich, dann auch die Gelegenheiten in Unternehmen. Und deswegen finde ich den Weg, das zwanghaft vorzuschreiben, das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg, sondern eher Möglichkeiten zu schaffen, Rahmenbedingungen zu schaffen, warum es sich auch lohnt, wieder ins Unternehmen zu gehen. Nur ins Unternehmen zu gehen, um meine E-Mails abzuarbeiten, das kann ich auch von zu Hause. Mhm. Aber mit Kolleginnen zu sprechen, Meetings zu haben, Brainstorming zu haben und, das ist natürlich vor Ort was ganz anderes. Aber dafür müssen wir ja dann die Rahmenbedingungen schaffen.
Ich habe den Eindruck, dass das auch viel mit Mut zu tun hat, weil natürlich, wenn man Regelungen hat und sagt, das ist jetzt pauschal unsere Homeoffice-Regelung, dann machen wir ja genau das, was du vorhin beschrieben hast, nämlich wir behandeln alle gleich. Da gibt's auch keine Missverständnisse im Sinne von, der wird bevorteilt oder der benachteiligt. Das ist einfach die Regelung und da hat sich jeder dran zu halten. Und die Flexibilität, dieses auf einzelne Bedürfnisse eingehen und vielleicht den anderen doch anders zu behandeln als den anderen, das nicht als etwas zu sehen, wo jetzt sich jemand benachteiligt fühlen könnte, sondern als die eigentliche Stärke von Unternehmen. Ich denke manchmal, das ist doch toll, dass du deine Leute nicht gleich behandelst, weil genau dadurch entsteht ja die Wertschätzung. Genau dadurch fühlen sich ja Menschen gesehen, weil ich nicht eine individuelle Behandlung bekomme im Sinne von einer Sonderbehandlung und um dich kümmere ich mich ganz besonders, sondern einfach meine Bedürfnisse werden gesehen und ich bekomme die Voraussetzung, dass ich eine bestmögliche Arbeit leisten kann.
Das ist eben das, was ja in den letzten Jahrzehnten funktioniert hat, diese One-Fits-All-Lösung, ne? Wir behandeln alle gleich. Und das hat sich halt eben geändert, dass es jetzt die Möglichkeiten gibt zu sagen, hey, vielleicht müssen wir schauen, dass wir Menschen individuell behandeln. Gerade Unternehmen, die Produktion haben und Menschen im Office. Die haben natürlich da auch die Herausforderung, wie behandeln wir jetzt unsere Mitarbeitenden? Aber es ist ja, finde ich, überhaupt gar nicht sinnvoll zu sagen, nur weil die Produktionsmitarbeiter gewisse Rechte nicht haben oder gewisse Möglichkeiten nicht haben, sollen auch die Office-Mitarbeitenden jetzt drauf verzichten. Das macht für mich in meinen Augen überhaupt gar keinen Sinn. Also lass uns doch den Office-Mitarbeitern Möglichkeiten schaffen, die für sie geeignet sind. Und dann schauen, was können wir für die Produktionsmitarbeitenden dann machen. Die haben dann irgendwie andere Möglichkeiten, andere Lösungen. Aber nur weil es die einen nicht bekommen, soll es auch die anderen nicht bekommen. Das finde ich irgendwie, macht für mich nicht, ich weiß nicht, wie es dir geht, finde ich nicht so schlüssig. Und ich glaube deswegen völlig richtig, Simon Sinek sagt ja auch, ne, die wichtigste Eigenschaft einer Führungskraft, ich ergänze auch eines Mitarbeiters in Zukunft, ist Mut. Ne, den Mut zu haben, er argumentiert das aus einer anderen Sicht, aber den Mut zu haben, mal neue Wege zu gehen, mal auszuprobieren und gegen den Strom in Anführungsstrichen zu schwimmen oder auch mal zu sagen, ich weiß nicht, was jetzt daraus resultiert. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich auf einmal meinen Mitarbeitenden, wenn wir das Thema Five Love Languages jetzt hier im Unternehmen einführen, im Team einführen. Ich weiß nicht, was daraus resultiert, aber ich versuche es einfach mal. Und wenn es klappt, ist doch schön. Und wenn nicht, kann ich ja immer noch rückgängig machen. So, ne? Also so frage ich mich, es gibt einen Berg bei Unternehmen, habe ich auch im Buch zitiert, aus South Dakota. Peter Lyon and Son ist ein Bergbauunternehmen, nur Männer, die dort arbeiten, die sehr körperlich aktiv sind und die haben das Konzept Five Love Languages eingeführt, indem die den Mitarbeitenden, die haben auf den Helmen, haben die dann so Sticker, was deren favorisierte Sprache der Wertschätzung sind, sodass dann der andere sofort auf den ersten Blick sieht, Geschenke sind ihm wichtig oder Quality Time, um ihm so quasi Wertschätzung dann entgegenzubringen. Und über 90%, das ist freiwillig, und über 90% der Mitarbeiter haben es jetzt mittlerweile dann umgesetzt mit so einem Sticker. Und ich finde, wenn es ein Bergbauunternehmen mit reinen Männern in so einem körperlichen Atmosphäre, wenn die das schaffen, diesen Mut zu haben, mal neue Wege zu gehen, dann hoffentlich fühlt sich der ein oder andere jetzt angesprochen, dass er sagt, ich kann auch mutig bei mir sein und mit was anderem, mit radikaler Ehrlichkeit, mit Verletzlichkeit oder damit mal anzufangen. Also gebe ich dir völlig recht, wir brauchen den Mut, mal neue Wege zu gehen, weil es ist ja auch Quatsch. Albert Einstein hat das ja gesagt, der reinste Wahnsinn ist es, immer das Gleiche zu tun und darauf zu hoffen, dass sich etwas ändert.
Ja.
Also wenn wir merken, die Mitarbeitenden sind frustriert, die Produktivität geht vielleicht runter oder die Verbundenheit, ist doch Quatsch, an diesen alten Sachen festzuhalten, sondern dann lasst uns doch was Neues machen, was Neues ausprobieren. Und ich glaube, und das stört mich auch ein bisschen an der Diskussion, es sind ja gar nicht Trends, die ich da aufzeige. Es sind auch nicht irgendwie neue Modelle und neue Ideen und Konzepte, sondern die meisten Konzepte ist die Basis der letzten Jahrzehnte, wo alle sich immer eindeutig bewusst sind, Beziehungen das wichtigste Gut und. Ich glaube, wir müssen wieder zu dieser Basis zurückkehren und gar nicht so, viele denken immer, Jonas, was ist jetzt dieses neue Modell, diese neue Theorie? Und ich denke mir so, nee, ist alles irgendwie schon in den 90er Jahren, Anfang der 2000er schon alles irgendwie ausführlich bewiesen. irgendwie machen wir es aber im Alltag nicht.
Ja, und das eine bedingt das andere. Ich merke gerade bei dem, wie du es schilderst, dass das auch Kreisläufe sind. Das heißt, mutig kann ich ja nur dann sein, wenn eine psychologische Sicherheit da ist, wo ich sage, auch wenn mal die Idee vielleicht nicht funktioniert oder die 5 Love Languages doch nicht das Modell waren, das bei den Mitarbeitern ankommt, dass ich dann eben nicht dafür bestraft werde oder in irgendeiner Form Nachteile erleide.
Verletzlichkeit, das ist nämlich das Schöne. Ja. Verletzlichkeit ist nämlich genau das Thema. Ja. Wir fordern ja alle Verletzlichkeit, aber Menschen werden nur verletzlich, wenn psychologische Sicherheit da ist. Aber psychologische Sicherheit kann nur entstehen, wenn Menschen sich verletzlich zeigen. Ja. Und irgendwo müssen wir halt anfangen.
Also, und vielleicht ist das genau der Mut, weil wenn jetzt die psychologische Sicherheit da wäre und das sowieso schon gegeben wäre, dann bräuchte es ja keinen Mut, mich verletzlich zu zeigen, dann wäre es gar nicht mutig. Mhm. Also vielleicht ist der Mut wirklich diese Qualität zu sagen, auch wenn das alles nicht gegeben ist und wenn ich vielleicht der oder die Erste bin, die das jetzt macht, ich probiere es trotzdem aus und ich lebe vielleicht dann auch mal mit den Konsequenzen, die das mit sich bringen, in der Hoffnung, dass ich vielleicht doch den einen oder anderen erreiche damit und motiviere und vielleicht doch ein Vorbild bin und vielleicht dann selbst auch in welcher Form auch immer die Konsequenzen daraus ziehe.
Und wir müssen ja auch nicht mit Großem anfangen. Ne? Also wir haben jetzt heute gar nicht über radikale Ehrlichkeit gesprochen, ja, was ich so mit das Wichtigste finde für die Zukunft. Und dann denken dann immer so alle, oh Gott, jetzt muss ich total ehrlich mit, ne, über alles reden. Und dann denke ich mir so, nee, fang doch erstmal ganz klein an. Ne? Such dir Bereiche raus, wo du ehrlich sprichst, wo du sagst, selbst wenn es nicht angenommen wird, ne, und dann irgendwie andere gegen dich verwenden, ist das aber so klein und so überhaupt gar nicht bedeutsam. Völlig egal. Du musst ja jetzt nicht über dein Sexleben von zu Hause irgendwie im Arbeitsplatz sprechen. Das heißt ja nicht Ehrlichkeit, sondern fang doch einfach an, dass du über ein kurzes Gefühl sprichst. Und dann guckst du mal, wie reagieren denn alle. Mhm. Und wenn du merkst, die reagieren gar nicht negativ, sondern das ist positiv, da kannst du ja immer diesen Schritt weitergehen. Und das ist so, was ich mir erhoffe von Menschen oder auch mit diesem Buch, dass Menschen rausgehen und sagen so, ich habe jetzt diesen Mut. Und ich gucke einfach mal. Mhm. Und ich gehe jetzt nicht vom Schlechten aus, von einem schlechten Menschenbild, sondern wie Rutger Bregmann ja im Grunde gut in diesem Buch ja eindeutig zeigt, wir müssen mal wieder ein positives Menschenbild irgendwie haben und nicht immer davon denken, dass Menschen faul sind und alles ausnutzen, sondern die meisten Menschen sind eher gut, wenn sie die Chancen bekommen und die Rahmenbedingungen bekommen, verhalten sich die meisten Menschen eigentlich immer gut.
So, du wusstest jetzt, lieber Jonas, nicht, was dich hier erwartet, aber Radical Honesty ist hier der letzte Punkt auf meinem Papier, auf meiner Moderationskarte. Deswegen lass uns doch dazu irgendwie noch so ein schönes Abschlussplädoyer oder in irgendeiner Form. Was hast du noch auf dem Herzen? Was könnten wir zu dieser radikalen Ehrlichkeit, was magst du da noch mitgeben?
Was ich an diesem Konzept so schön finde, weil wir müssen ja mal gucken, woher das kommt. Es kommt aus Amerika von Dr. Brad Blenden und der ist ein Psychotherapeut und der hat in seiner Arbeit festgestellt und ich kann es nur bestätigen, dass der zentrale Treiber für diesen Dauerstress, den wir alle erleben, ist die emotionale und kognitive Dissonanz. Mhm. Was bedeutet das? Emotionale kognitive Dissonanz bedeutet, dass wir uns auf der Arbeit nicht so verhalten, wie wir es gerne hätten. Also wir können unsere Stärken nicht einbringen, wir können unsere Meinungen vielleicht nicht sagen, wir können nicht über unsere Gefühle sprechen, wir müssen irgendwie auf glücklich tun, auf happy, obwohl wir eigentlich traurig sind. Also wir verhalten uns anders, als wir eigentlich kognitiv und emotional uns fühlen. Und das führt, auch wenn man mit ganz vielen Gehirnwissenschaftlern ja spricht, das führt halt eben zu diesem Stress, weil wir uns anders benehmen, anders verhalten. Und eine Lösung, um da die Dissonanz zu reduzieren, ist radikale Ehrlichkeit. Und das bedeutet jetzt nicht, mit einer Abrissbirne allen anderen Menschen alles an den Kopf zu werfen, sondern Ehrlichkeit bedeutet in dem Kontext, dass wir über unsere Gefühle, Emotionen ehrlicher sprechen mit anderen. Und dass wir auch gewisse Missverständnisse vielleicht vorher auflösen. Zwei Beispiele. Ein Beispiel nehmen wir den Dieter. Der Dieter ist im Team immer der immer so einen lockeren Spruch hat, der immer so einen Witz hat und immer irgendwie, auch wenn ein Meeting beginnt, auch digital, der immer lächelt und der immer, wir kennen alle. Es gibt immer einen im Team, wo man sagt, der ist so die gute Seele. Und der guckt jetzt aber in dem Meeting traurig. Der ist irgendwie auch müde und alle wissen irgendwie gar nicht, was ist mit dem los. Der macht ja keinen Witz, der lächelt gar nicht. Aber keiner spricht es an. Da findet das Meeting statt. Und was passiert nach dem Meeting? Die ganze Energie von den Mitarbeitern wird ja jetzt nicht in die Arbeit gestellt, sondern alle grübeln ja darüber und tuscheln darüber, was ist mit dem Dieter los? Ja, warum hat er sich so benommen? Was ist mit ihm los? Und Ehrlichkeit oder radikale Ehrlichkeit würde bedeuten, dass Dieter am Anfang des Meetings hätte sagen können, du, wie ihr wisst, ich habe zwei Kinder, dem einen Kind geht's gerade nicht so gut, ist krank und ich habe gestern Abend nur 2 Stunden geschlafen. Ich bin trotzdem jetzt hier am Arbeitsplatz, ich bin auch fit, ich bin konzentriert, aber seht es mir nach, dass ich jetzt gerade nicht große Lust habe, irgendwie einen lockeren Spruch oder dass ich für so Smalltalk, ich bin hier, wenn ihr Fragen habt, kommt zu mir, mir geht es gut, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Mhm. Das wäre zum Beispiel Ehrlichkeit. Ein kleines Beispiel, um über seine eigenen Emotionen, dass wir halt bewusst das ansprechen, wie es uns gerade geht.
Oder auch die anderen, dass sie ihn fragen. Oder willst du die Verantwortung bei uns selbst sehen?
Ja, das ist immer so die Frage, ne, wie übergriffig das manchmal dann so ist, wenn ich sage so, Hanna, du siehst heute gar nicht so gut aus, ne? Mhm. Wie geht's dir? Und du denkst dir so, hä, ist es gar nichts? Also es kann auch übergriffig sein. Deswegen ist das immer so eine Frage dann, wie andere das ansprechen können. Ne? Das kann man aber. Und das ist mein zweites Beispiel, was auch immer gang und gäbe ist. Man geht über den Flur, man grüßt eine andere Person, aber man wird nicht zurückgegrüßt. Und dann fängt ja schon das Gedankenkarussell an. Der ist unsympathisch, der mag mich nicht, bin ich nicht liebenswert, was habe ich schon wieder falsch gemacht? Ne? Und dann ist man ja in so einem Tunnel. Und wie begegnet man jetzt diesen Menschen die nächsten Tage, die nächsten Wochen? Ist nicht das beste Arbeitsverhältnis. Also ich glaube nicht, dass man alles dann mit ihm teilt und alle Fragen beantwortet oder bewusst und aktiv. Und Ehrlichkeit wäre es dann, dass man zu dieser Person hingehen würde, am nächsten Tag, nächste Woche, und sagen würde, hey, ich habe dich irgendwie über den Flur gegrüßt und du hast mich nicht zurückgegrüßt und du bist mir total wichtig und irgendwie hat mich das traurig gemacht und Gedanken hervorgebracht, habe ich irgendwas falsch gemacht, müssen wir über was reden, habe ich, ne, ist irgendwas. Und dann hätte halt die andere Person die Möglichkeit, das zu erklären und zu sagen, weiß nicht, ich lebe gerade in Scheidung, wenn das zugeben will, aber ich lebe gerade in Scheidung, habe gerade mit meinem Anwalt gesprochen, mir geht gerade um die Kinder und so, ich habe dich gar nicht gesehen. Und schon ist dieses Missverständnis, ne, wie entstehen Konflikte? Konflikte entstehen, weil wir eben nicht darüber sprechen.
Ja.
Und deswegen finde ich so, wenn man andere, das ist immer, muss man gucken, wie ist so die Beziehung, ne, ob man schon fragen kann, ey, wie geht's dir, was ist los? Wenn man dafür ein gutes Auge hat, kann man das machen. Aber genau das ist das Thema, entweder über sich selbst was preiszugeben oder aktiv bei den anderen was zu erfragen. Und ich mache das bei meinen Kunden in Gesprächen, dass ich immer ehrlicher mit denen werde, mit meinen Ansprechpartnern, weil ich mir immer so denke, warum muss ich jetzt irgendwie anders mit euch hier reden? Ne?
Oder um heißen Brei reden.
Genau.
Ist doch irgendwie was in der Luft ist, sowieso. Genau,
und wir beide wissen es doch, so, dann können wir es auch direkt ansprechen. Ja. Genau. Ja.
Schön.
Und ich finde, das ist so, das kommt zu kurz im Arbeitsalltag. Und ich glaube, diese Ehrlichkeit, die brauchen wir ein bisschen mehr.
Ja. Ja. Vielen Dank, lieber Jonas. Ich habe zum Schluss, eigentlich will ich deinem Abschlussplädoyer gar nichts hinzufügen, weil das war so wunderbar rund jetzt hier für unser Gespräch. Aber ich möchte trotzdem noch darauf hinweisen, dass nicht nur dein Buch Arbeitslust statt Frust eine ganz wunderbare Lektüre ist für all diejenigen, die sich interessieren. Dein Podcast Rebellisch Gesund, den habe ich auch schon erwähnt, ganz tolle Gesprächspartner, Hartmut Rosa zuletzt. Ganz, ganz hervorragendes Gespräch, aber auch all die anderen sehr hörenswert und auch zuschauenswert. Das Ganze ist auch auf YouTube verfügbar, das heißt, man kann auch die Gespräche in Videoform sich anschauen. Und wenn man als Unternehmen mal in irgendeiner Form sagt, da möchte ich mich verbessern oder da steht vielleicht mal ein Projekt an, wie man diese ganzen Dinge umsetzen kann, dann darf man sich auch gerne bei dir melden. Du mit deinen ganzen Partnern und mit deinen ganzen Dienstleistern und als Team seid da gerne auch dafür da in der Konzeption und in der Umsetzung von solchen Projekten. Vielen herzlichen Dank, Jonas. Ich habe jede Menge mitgenommen und bin jetzt ganz beglückt und beseelt hier, dass ich wieder so viele neue Impulse und Studien vor allem habe, mit denen ich auch endlich mal das Ganze beweisen kann bei meinen Gesprächspartnern. Danke dir.
Ja, vielen Dank dir. Die Aufregung, die, also ich hätte jetzt auch noch stundenlang weitersprechen können. Deswegen vielen, vielen Dank.
Gerne.